Kaum eine Erfahrung kann in unserem Herzen so viel Wärme und Dankbarkeit erzeugen, wie wenn ein Mensch sich öffentlich auf unsere Seite stellt, während wir von anderen angegriffen werden. Umgekehrt gehört es wohl zu den größten Enttäuschungen, die wir erfahren können, wenn sich Menschen, die wir lieben, in schweren Zeiten von uns abwenden oder uns gar verraten. Zitat von Klaus Douglas. Jesus hat genau das erlebt. Er hat es erfahren, er hat es gefühlt, dass Menschen, mit denen er eine enge Beziehung hatte, seine Jünger, ihn in der Nacht vor seinem Tod im Stich gelassen haben. Ich habe diese Predigt deshalb Nacht des Verrats überschrieben. Wenn wir an Verrat denken, dann denken wir zunächst an Judas. Er war es, der Jesu Aufenthaltsort an seine Feinde verriet und ihn mit einem Kuss für sie identifizierte und damit seine Verhaftung und Ermordung ermöglichte. Judas. Dieser Name steht so sehr für Verrat, dass es bis vor ein paar Jahren in Deutschland gar nicht erlaubt war, sein Kind so zu nennen. Wie es zu diesem Verrat kam und wie es danach mit Judas weiterging, wird durchaus verschieden, wenn nicht sogar widersprüchlich, in den Evangelien erzählt. Aber ansonsten erfahren wir wenig über Judas. Klar ist, dass Judas zum allerinnersten Zirkel von Jesu Nachfolgern gehörte. Er war nicht irgendein Mitläufer, nein, er war ein von Jesus selbst Berufener, einer der 12 Apostel. Er hatte von Jesus die Vollmacht bekommen, zu predigen, Kranke zu heilen, böse Geister auszutreiben. Judas gehörte zu den Ausgewählten, denen Jesus das anvertraut und zugetraut hat. 3 Jahre waren sie miteinander unterwegs, er der Schüler und Begleiter. Judas war dabei, wenn Jesus Wunder tat und heilte und vom Reich Gottes predigte. Und dann wendet sich Judas nicht nur von Jesus ab, sondern er wendet sich gegen ihn. Er will ihm schaden. Er liefert ihn seinen Feinden aus gegen eine Belohnung. Warum? Wozu? Woher kam dieser Sinneswandel? Es gibt da eine theologische Debatte, ob Judas überhaupt eine Chance hatte, nicht zum Verräter zu werden. Oder ob es nicht vielleicht sogar seine ureigene Bestimmung war, seine Aufgabe sozusagen, für die er auserwählt war. Ich weiß es nicht. Und ich denke, es spielt für mich und meinen Glauben eigentlich auch keine Rolle. Aber wenn ich es rein menschlich betrachte, was konnte da passiert sein? Wie wird man zum Überläufer? Vom Freund und Nachfolger zum Feind und Verräter? Um eine Erklärung zu finden, denke ich, muss man weiter vorne anfangen. Zuerst fragen, was ihn überhaupt zu Jesus gebracht hat und was ihn die ganze Zeit dort gehalten hat. Welche Hoffnungen, welche Erwartungen hat Judas mit seiner Jüngerschaft verbunden? Hatte er sich etwas von Jesus und von der Nachfolge versprochen und jetzt gemerkt, dass sich das nicht erfüllen wird? Hat er sich dann in seiner Enttäuschung und seinem Frust gegen denjenigen gewandt, den er vorher eigentlich so sehr geliebt hat? Ist Verrat nicht oft eine Reaktion auf eine Enttäuschung? Enttäuschung, das Erkennen, dass wir einer Täuschung unterlegen sind? Vielleicht ist Judas genau daran gescheitert, an seinen falschen Erwartungen, an seiner Enttäuschung, mit der er nicht anders umgehen konnte, als den Mann, von dem er sich so viel erhofft hatte, Jesus mit einem Kuss zu verraten. Umgang mit Enttäuschungen. Ein sehr schwieriges Thema im menschlichen Miteinander und auch in anderen Ebenen. Aber es war ja nicht nur Judas, der in dieser Nacht scheiterte. Nehmen wir mal Petrus. Petrus, der Fischer, der im Gegensatz zu Judas sehr oft namentlich erwähnt wird in den Evangelien. Petrus ist der, der auffällt, weil er vorprescht, Fragen laut und ehrlich stellt. der seine Meinung kundtut und dafür von Jesus auch mal sehr direkt zurechtgewiesen wird. Petrus, der nicht nur mit dem Mund mutig ist, sondern auch mit den Füßen. Nur er kam auf die Idee, wie Jesus auf dem Wasser gehen zu wollen. Und nur er wagt es in dieser Nacht, den Soldaten mit dem Gefangenen Jesus in ihrer Mitte zu folgen, bis in den Hof des Hohepriesters Kaiphas. So weit reichte sein Mut. Doch dort wird dann auch Petrus zum Verräter. Dreimal leugnet er, Jesus überhaupt zu kennen. Er verflucht sich selbst, sollte er zu diesem Jesus gehören. Petrus verrät in diesem Moment alles, was ihm doch so viel bedeutet. Er schafft es nicht, zu seinem Freund zu stehen, zu seinem Herrn und Meister. Er hat sich in sich selbst getäuscht. Alleine steht er dort im Hof, alleine ist er, als er scheitert und der Hahn kräht. Vielleicht wäre es gar nicht zu diesem Verleugnen gekommen, wenn die anderen, Johannes oder sein Bruder Andreas oder Jakobus und all die anderen, mit dabei gewesen wären. Aber nein, diese anderen Freunde Jesu brachten sich gar nicht erst in diese Situation, wo sie sich zu Jesus hätten bekennen müssen. Seine Nachfolger folgten Jesus nicht mehr, als es gefährlich wurde. Alle 12 hatten sich in der einen oder anderen Form in dieser Nacht abgewandt und Jesus im Stich gelassen. Vielleicht ging es ihnen allen ja irgendwie wie Judas. Jeder Einzelne hatte für Jesus sein altes Leben verlassen und sich ganz für diesen Weg mit Jesus entschieden. Sie waren ausgewählt worden von Jesus, wurden Teil von etwas ganz Besonderem. Und jetzt, in diesem Garten Gethsemane, mussten sie erleben, wie alles zerbrach. Jesus, ihr Lehrer, ihr Anführer, der mit der göttlichen Macht ließ sich gefangen nehmen, ohne sich zu wehren. Oft genug hat er es ihnen angekündigt. Aber entweder sie hatten es einfach nicht verstanden oder sie hatten es nicht wahrhaben wollen. Aber in diesem Moment wurde es Realität. Und dann steht da, da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Wer weiß, was in ihnen vorging? Fühlten sie sich in diesem Moment selbst verraten von Jesus? Ihrem Jesus, dem sie nachgefolgt waren, dem sie vertraut hatten und der sie jetzt zurückließ, allein, all ihre Vorstellungen platzen ließ? Vielleicht fühlten sie sich betrogen um die gemeinsame Zukunft, ihre Hoffnungen und Erwartungen. Indem sie die Verhaftung mit ansehen mussten, wurde ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich denke, manche von uns kennen dieses Gefühl, als ließe einen Gott, als ließe einen Jesus im Stich. Wir kämpfen damit, wenn wir seine Liebe nicht spüren, nicht sehen. Wenn unser Bild, unsere Vorstellung von Gott und seinem Handeln sich nicht erfüllt. Wie ist das bei uns? Welche Erwartungen schwingen bei dir mit, die erfüllt werden sollen, wenn wir uns an Jesus halten, am Glauben bleiben? Warum? Wozu sind wir dabei bei Jesus? Dabei auf diesem Weg? Ich denke, es lohnt sich immer wieder mal darüber nachzudenken. Gibt es da Bedürfnisse, von denen ich erwarte, dass sie gestillt werden, vielleicht auch in der Gemeinde? Zugehörigkeit? Bedeutung. Wir sehen uns nach Halt oder Sicherheit oder suchen eine Aufgabe, Erfolg oder. Ich denke, solche Bedürfnisse sind berechtigt, absolut, gar keine Frage. Schwierig wird es, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus von der Erfüllung dieser Bedürfnisse abhängig machen. Wenn wir einer Täuschung unterliegen, was Glaube bedeutet, wie Gott ist. Enttäuschung erleben. Manchmal ist unsere Reaktion darauf wohl wie bei den Jüngern, dass wir auch weglaufen von Jesus, vom Glauben, von der Gemeinde. Manchmal ist es äußerlich sichtbar, aber vielleicht kündigen wir auch nur innerlich. Judas, der Jesus aktiv verraten hatte, aus welcher Motivation heraus auch immer, Petrus, der an seinen eigenen Ansprüchen, an seinem eigenen Mut gescheitert war, und die anderen Jünger einfach davongelaufen. Für sie alle war es eine schreckliche Nacht. Zur Enttäuschung über Jesus kam die Enttäuschung über sich selbst. Die Nacht, in der Jesus verhaftet wurde, war zugleich eine Nacht, in der sie ihrem eigenen Scheitern gegenüberstanden. Ich denke, es geht mir, euch, ihnen, wie Petrus und seinen Freunden, dass wir überzeugt und willens sind, echte, tapfere Nachfolger Jesus zu sein, in Wort und Tat. Und dann schaue ich so in meine Woche zurück und merke, wie oft es mir eben doch nicht gelingt. Zum Beispiel das größte Gebot zu halten, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Auf meinem Schreibtisch liegen so manche Zettel und auf einem steht, es gibt Menschen in deinem Umfeld, für die bist du die einzige Bibel, die sie je lesen werden. Ich merke, wie oft ich zum Beispiel an diesem Ziel scheitere, dem untreu bin, wie ich doch eigentlich leben will, und bin dann enttäuscht von mir selbst. Krass ausgedrückt, verrate ich durch mein Verhalten oder meine Worte immer wieder meine eigenen Ideale, meine eigenen Werte? Ich stehe nicht ein dafür und leugne damit doch insgeheim auch meine Zugehörigkeit zu den Kindern Gottes. Und damit reihe ich mich nahtlos ein bei den Jüngern, von denen es heißt, und alle ergriffen die Flucht. Fakt ist, Menschen scheitern. Wir begehen Verrat aneinander, an Jesus, an unseren eigenen Ansprüchen, an uns selbst. Bonhoeffer sagt, Schwachheitssünden. Wir verfehlen unsere Ziele vielleicht gar nicht so oft, indem wir uns irgendwie falsch verhalten, aktiv etwas tun, etwas Lebens- oder Liebesschädliches. Nein, wir begehen Sünden, also Zielverfehlungen, viel öfter, indem wir etwas nicht tun, nicht für das einstehen, was uns wichtig ist, was wir lieben, unsere Werte. Aus Schwäche, aus Angst, aus Bequemlichkeit. Punkt, Punkt, Punkt. Also eigentlich könnte man jetzt traurig heimgehen, ins Eckle sitzen und heulen. Heulen, wie Petrus es getan hat. Doch die Geschichte der Jünger endet ja hier nicht. Dieser Haufen gescheiterter Männer, die geflohen waren, die Jesus verleugnet hatten, sie bildeten die Keimzelle der Kirche. Mit diesen Männern, die paar Stunden nach ihren voller Überzeugung vorgebrachten Versprechen, die sie schon wieder gebrochen hatten, baute Jesus Gemeinde. Sie waren es, auf die an Pfingsten der Heilige Geist kam und damit der Startpunkt gelegt wurde für die Kirche. Kirche im Sinne der Gemeinschaft aller Christen weltweit, die seit damals gelebt haben und heute noch leben, auch heute hier. Diese Nacht voller Verrat bedeutete nicht das Ende, sondern eher den Anfang. Ich weiß nicht, wo und wie sich diese verstörten, verängstigten Jünger nach ihrer Flucht wieder getroffen haben. Sie müssen sich schrecklich gefühlt haben. Aber irgendeinem wird ja dann wohl bewusst geworden sein, dass Jesus ihnen am selben Abend das alles vorhergesagt hatte. Ihr alle werdet euch in dieser Nacht von mir abwenden. Du, Judas, wirst mich verraten. Du, Petrus, wirst mich verleugnen. Sie hatten es nicht wahrhaben wollen. Jesus widersprochen, wir doch nicht. Doch Jesus kannte sie besser als sie sich selbst. Aber, das war kein Grund für Jesus gewesen, sie zu verstoßen, ihnen die Freundschaft zu kündigen. Ganz im Gegenteil. Im Wissen, dass sie ihn alle verraten würden, hatte er mit ihnen ein Fest gefeiert. Im Wissen, dass sie ihn in ein paar Stunden im Stich lassen würden, hatte er sich ihnen nochmals zugewandt und dieses besondere Mahl gefeiert. Mir ist das vorher nie aufgefallen, wie extrem diese Situation für Jesus gewesen sein musste. Er wusste, was diese Nacht bringt und die folgenden Tage. Und dennoch kümmert er sich hier nochmals um diese Männer, wendet sich ihnen zu, seinen Freunden, die wenig später einschlafen und dann davonlaufen werden. Verrückt. Hier, in dieser Situation, wird das erste, wir nennen es, Abendmahl gefeiert. Hier wird es begründet. Denn an diesem Abend kam beides zusammen. Der Zuspruch der Vergebung und das Scheitern. Beides sagt Jesus ihnen zu. Ihr werdet mich im Stich lassen. Ihr werdet versagen. Aber für euch gehe ich ans Kreuz. Euer Versagen, von dem ich weiß, ändert nichts an meiner Liebe zu euch. Trotzdem oder gerade deshalb gebe ich mein Blut und meinen Leib. Jesus hat die Verbindung mit seinen Jüngern nicht aufgelöst. Jesus hat auch die Berufung der Männer nicht zurückgenommen. Vielleicht war es ja notwendig, dass bei den Jüngern ihre Täuschungen über Jesus und über sich selbst irgendwie zutage traten, damit sie bereit wurden für ihre wirkliche Berufung. Petrus muss selbst von seinen Verleugnungen erzählt haben, sonst würden wir sie heute nicht wissen. Er konnte sich irgendwann wohl selbst vergeben, weil er wusste, Jesus hat mir vergeben. Petrus lernte offen mit seinem Scheitern umzugehen, weil er wusste, Jesus kann damit umgehen. Vielleicht gibt es sogar Punkte in unserem Leben, die uns Jesus längst vergeben hat, aber wir uns selbst nicht. Können wir mit unserem Scheitern umgehen? Die Jünger jedenfalls haben ihre Lektion gelernt in dieser Nacht. Jesus kann mit den Menschen etwas anfangen, egal wie schwach sie manchmal sind, egal welchen Mist sie bauen. Seine Liebe ist unabhängig davon. Nichts kann uns von ihm trennen. Er gibt uns nie auf. Und so wie bei den Jüngern, so nimmt Jesus auch meine und deine Berufung nicht zurück. Die Berufung, als seine Kinder und Nachfolger unser Leben zu gestalten. Die Berufung, ein Brief der Liebe Gottes an die Menschen zu sein. Jedes Samenkorn kann die Keimzelle für neues Leben sein. Amen.